Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Money Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 46 mit dem Thema Gibt Gates eine Chance? Doch bevor wir ihm eine Chance geben, Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche war doch sehr heiß, sehr reisereich. Und natürlich mein Highlight war, als wir zusammen mit unseren Freundinnen am Beach gelegen haben und wirklich mal ein bisschen so das Leben genossen haben. Vielleicht die Probleme der Welt haben wir ja auch gelöst ein bisschen.
Genau, klassisch. Aber wir am Stammtisch
ja,
bei uns.
Es ist aber bei uns immer, finde ich, auch ziemlich interessant. Wir beide quatschen ja mehr als unsere Freundinnen, ist mir aufgefallen.
Ja, ja, die kommen nicht dazu.
Die kommen nicht dazu. Wie war es denn bei dir?
Ja, also nachdem ich mich erholt hatte von unserem Strandbesuch, dann bin ich arbeitstechnisch nach Plauen gefahren. Und danach hatte ich eigentlich doch wieder eine ruhige Woche, was natürlich schön ist bei dem Wetter, einfach mal auch ein bisschen mehr Ruhe zu haben und sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Und ja, deswegen eigentlich eine ganz nette Woche, aber ein Highlight fehlt mir noch, Philipp. Und ich würde gerne mal noch den Witz dieser Woche hören.
Der Witz der Woche, sagt der Kunde zum Anlageberater. Hey, ich möchte mein Geld in Steuern anlegen. Ich habe gehört, nächstes Jahr nach der Wahl steigen die wieder.
Ja, der ist nicht schlecht.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Philipp,
ja,
halt dich fest, aber okay. Gut, dass du schon sitzt.
Okay.
Wir haben einen Impfstoff.
Nein.
Doch, Russland hat ihn gefunden.
Nein.
Ja, doch.
Wo denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Wo und woher? Ja, also offensichtlich haben sie an einem Impfstoff geforscht und sie haben es einfach mal zugelassen. Zumindest registriert, könnte man sagen. Also zugelassen und registrieren ist auch mal ein Unterschied, aber zumindest schon so, dass man es anwenden könnte an der Bevölkerung.
Oder an Putins Tochter.
Ja, das hat er tatsächlich gemacht und das ist auch das Argument, warum das wirklich helfen soll. Das muss wohl ein richtig gutes Zeug sein. Irgendwie ist es doof, dass man eigentlich ja immer die Phase 3, das ist so die wichtigste Phase eines Medikamentes, dass man das nicht durchlaufen hat. Das hat man
einfach übersprungen.
Das hat man übersprungen, weil das ging ja nicht schnell genug. Und ich glaube, er wollte einfach wieder Erster sein. Putin wollte in dem Moment einfach Erster sein und gibt dem Ganzen auch den Name Sputnik.
Oh nein.
Doch, also das ist ja schon, es ist schwierig, ja. Vielleicht mal ein aktueller Stand zu den ganzen, zu den ganzen Impfstoffen. 170 Projekte arbeiten jetzt aktuell an einem Impfstoff und nur 6 Kandidaten sind aktuell in Phase 3, darunter nicht das Russland-Projekt. Und selbst wenn man alle Verfahren beschleunigen würde, dann hätte man frühestens eine Zulassung Ende diesen Jahres. Also ja, Russland hat es natürlich geschafft, die können die Welt verändern, also Putin hat das dann sich jetzt natürlich gebührend feiern lassen und das trotz starker Sicherheitsbedenken. Und er rühmt sich halt mit dieser Wirksamkeit und versichert, dass das hält, einfach aufgrund, dass seine Tochter, wie du schon richtig gesagt hattest, sich selbst impfen lassen hat. Das erinnert mich alles ein wenig, wie ein König im Mittelalter, der seinem Volk erklären musste, warum hier gerade bei der Sonnenfinsternis es mitten am Tag dunkel wird.
Okay. Ja,
also es ist irgendwie schon seltsam. Was sagst du dazu?
Aha, naja, das ist purer Aktionismus. Das ist, also ich weiß gar nicht immer, was ich davon, wenn er das hat, Chapeau, ja, super.
Glücksgriff.
Dann muss man wirklich sagen, toll. Und dann auch, es ist ja auch wirklich ernst in Russland, muss man sagen. Sie testen ja sehr, sehr wenig und sagen einfach, Mensch, musst einfach nur ein bisschen Sport machen, dich gesund ernähren und schon geht's dir wieder gut.
Ja, aber Philipp, überleg mal, ja. 10% der Impfstoffe oder der Medikamente, die in Phase 3 kommen, schaffen es überhaupt nur.
Ja.
Das heißt, 90% schaffen es nicht. Das ist also schon ja auch irgendwo verantwortungslos, da einfach mit irgendeinem Impfstoff um die Ecke zu kommen
überspringen, ja,
und dann einfach zu sagen, hier, wir impfen jetzt erstmal alle und erst natürlich die wichtigen Leute, also sprich Politik und die Großen in Russland, die was zu sagen haben und danach wohl erst die Bevölkerung. In dem Falle könnte man sogar sagen, zum Glück für die Bevölkerung.
Also wir verfolgen das weiter, würde ich sagen.
Ja.
Es bleibt spannend. Ein Thema, was mich die Woche doch sehr überrascht hat, sind Immobilienkäufe. Und aktuell, die Zinsen, wir wissen, sind ja historisch niedrig und jetzt setzt man auf noch mehr Sicherheit. Wusstest du, also wir wissen ja, wenn die Zinsen niedrig sind, steigen die Immobilienpreise und laut Interhyp ist die Zinsbindung. Also du kannst ja sagen, du gehst zum Beispiel zur Bank und sagst, hey, ich brauche einen Zins über so und so viel Geld und ich möchte das zu den aktuellen Zinsen. Und dann gibt es ja einen Zinsaufschlag, weil die Bank muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann bietet die Bank dir an, zum Beispiel eine Zinsbindung von 10 Jahren oder 15 oder 20. Je länger du die Zinsbindung machst, hast halt die Sicherheit als Kreditnehmer, hey, ich zahle jetzt zum Beispiel 10, 15, 20 Jahre diesen gewissen Zinssatz X. Aber aktuell ist es so, dass die Zinsbindung im Schnitt im Jahr 2010 bei 11,6 Jahren lag und jetzt liegt sie schon bei 13,7 Jahre. Also frage ich mich, glauben denn die Leute, dass unsere Zinsen bald steigen werden? Also eher, dass sie steigen werden? Warum macht man auf einmal eine längere Zinsbindung? Da war ich doch sehr, sehr verwundert. Und man muss sagen, die Tilgung steigt auch. Also man nimmt aktuell 3,3% Tilgung. Früher war das noch 2,3%. Also es hat sich auch um 1% Tilgung erhöht. Das liegt aber auch daran, natürlich der Druck ist hoch, sowas schnell abzubezahlen, weil natürlich auch die Preise immer steigen. Und das fand ich doch sehr interessant. Wenn man im Jahr 2010 finanziert hat, wurde im Schnitt ein Kredit in Höhe von 277.000 Euro aufgenommen und jetzt sind wir schon bei 434.000 Euro und das finde ich enorm. Und jetzt musst du dir nochmal vorstellen, sogar die Banken verlangen von den Käufern aktuell mehr Eigenkapital denn je. Sie verlangen aktuell ca. 25% mehr Eigenkapital, als sie im Jahr 2010 gefordert haben. Was aber sehr erfreulich ist, ist, dass die Zahl der Eigentümer, die eine Immobilie kaufen für die Fremdnutzung, also sprich für die fürs Vermieten, für die Altersvorsorge, diese Zahl ist von 12% auf 25% gestiegen, also sie hat sich verdoppelt. Aber dennoch bin ich einfach etwas überfragt, warum man jetzt eine längere Zinsbindung nimmt, weil ich glaube, jeder, der sich mit der europäischen Wirtschaft auseinandersetzt, weiß, dass höhere Zinsen würden zu einem Kollaps des Südens führen. Und ich sehe persönlich es eigentlich gar nicht so, dass die Zinsen in den nächsten 10 Jahren groß steigen. Tendenziell sollten sie eher weniger werden.
Ich kann dir einen guten Grund nennen und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es sehr gute Bankberater gibt, also sehr gut im Sinne von für die Bank, weil natürlich mit einer längeren Bindung ja
steigen
auch insgesamt
die Zinsen
wieder steigen. Und da möchte man Sicherheit verkaufen und natürlich so Geld zu verdienen. Und klar, ich bin völlig bei dir, die Zinsen werden sehr, sehr unwahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren wieder steigen. Da muss schon einiges passieren. Deswegen, aber schön, dass die Fremdnutzung mehr wird. Das ist
auf jeden Fall
eine gute Entwicklung, die wir hier sehen. Kann man nicht meckern.
Wichtig ist auch noch für alle Immobilienkäufer, ihr habt trotzdem das Recht, nach 10 Jahren euren Kredit zu kündigen.
Ja.
Also selbst wenn du eine Zinsbindung von 20 Jahren nimmst, kannst du dich nach 10 Jahren einfach mal umgucken. Hey, sind die Zinsen vielleicht besser? Kündigen und umschulden. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
Genau.
Apropos Umschulden, das ist ja nicht so etwas wie dein nächstes Thema, was du jetzt gerade machst.
Nein, das stimmt. Bei mir geht es eher so um etwas, was neu in Mode gekommen ist, zumindest jetzt in den letzten Wochen. Und zwar geht es hier um den Aktiensplit. Und den Aktiensplit, den hat man doch letztes Mal auch schon und vorletztes Mal auch schon bei Apple beobachten dürfen, denn die haben ja jetzt einfach einen Aktiensplit angekündigt von 1:4. Das heißt, für jede Aktie, die du hast, kriegst du 3 weitere und hast dann eben 4-mal so viele Aktien im Depot. Und das hat sich Tesla abgeguckt und hat gesagt, Mensch, das können wir doch auch.
Wir setzen noch einen drauf.
Genau, unsere Aktie ist ja eh extrem hoch gelaufen und das ist natürlich unattraktiv für die Mitarbeiter, natürlich auch für die Kleinanleger, die sich eben nicht trauen, einfach mal so 1.000, ja 4.500 Euro in eine Aktie zu setzen und dann eben nur eine zu haben. Und deswegen hat man hier einen Aktiensplit beschlossen und zwar in Höhe von 1:5. Also sprich, für jede einzelne Aktie gibt es insgesamt 5 Aktien oder eben 4 weitere. Und ja, es ist ein spannendes Ding, vor allem, weil die Aktie einfach mal so extrem drauf reagiert hat. Die ist ja richtig stark gestiegen. Finde ich ein bisschen irrational, weil letzten Endes ja das an dem Wert nichts ändert. Und ich glaube auch nicht,
dass. Mentale Buchführung.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ganz so viele Leute rein. Also klar, es gibt natürlich mehr Kleinanleger, die investieren. Das mag alles stimmen. Aber dass das jetzt gleich eine Rechtfertigung ist, die so viele Milliarden Börsenwert wieder zusprechen, bin ich mir nicht sicher. Vor allen Dingen ist es auch insofern gefährlich, dass jetzt hier Kleinanleger natürlich auch geblendet werden, weil die Aktie plötzlich nicht mehr so viel auf dem Papier kostet. Könnte es ja sein, dass der ein oder andere denkt, das ist jetzt günstiger. Aber es ist eben nicht günstiger, sondern genauso teuer wie bisher und genauso wahrscheinlich überbewertet wie bisher. Und deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Bei Apple hat es ja noch andere Gründe gehabt.
Genau.
Das hatten wir ja schon mal umrundet. Das lag ja vor allen Dingen daran, dass sie die Gewichtung im Dow Jones waren sie auf Platz 1 und mussten natürlich ihren jeweiligen Aktienkurs runterdrücken, damit sie eben noch im Dow Jones bleiben dürfen. Und deswegen sind sie nach dem Split auf Platz 18 im Dow Jones von der Gewichtung her.
Ja, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr viel diese mentale Buchführung. Das ist, stell dir mal vor, du hast ein Stück Kuchen und dann sagst du, Mensch, ich habe ein Stück Kuchen. Und dann auf einmal nimmst du ein Messer und schneidest das in 5 Stücken Kuchen.
Ja.
Und dann sagst du zu jemandem, hey, was klingt cooler? Hey, ich habe ein Stück Kuchen.
Ja.
Hey, ich habe 5 Stücken Kuchen.
Das
Obwohl du denselben Kuchen geschnitten hast.
Genau, das erinnert mich immer an die Pizza. Wenn man fragt, wie viele Stücken möchtest du geschnitten haben? Nee, mach 8, weil 12 schaffe ich nicht.
Ja, genau so sieht's aus. Was auch bald passieren wird, kein Aktiensplit, sondern Airbnb kommt vermutlich noch dieses Jahr an die Börse.
Ja.
Anfang 2020 wurde ja der Börsengang abgesagt aufgrund von Corona. Die Nutzerzahlen von Airbnb-Nutzern und natürlich auch die Hosts, also die Vermieter, sie gingen zurück. Aber laut dem Wall Street Journal will man noch bis Ende des Jahres an die Börse. Und jetzt ist natürlich die Frage hier, Marcel, kommt hier ein Schnäppchen an die Börse? Der Umsatz ging seit Anfang 2020 um mehr als 50% zurück. 1.900 Mitarbeiter mussten das Unternehmen verlassen. Airbnb musste eine Anleihe ausgeben, um seine Kosten zu finanzieren in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. Zu 9% Zinsen hat man sich zusätzlich nochmal Geld geliehen. Und man vermutet, dass der Wert von 30 auf 17 Milliarden US-Dollar abgesagt ist. Dazu könnten auch Privatinvestoren, das darf man nicht vergessen, nach dieser Sperrfrist, nach 6 Monaten dann auch endlich mal Kasse machen. Viele sind ja schon sehr, sehr früh dabei, haben Airbnb schon sehr früh finanziert, auch große institutionelle Investoren. Und die Frage ist einfach, macht dieses IPO Sinn? Du hast ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, du bist eigentlich sofort drin, vermutlich schon ab dem ersten Tag, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja. Ich bin absolut begeistert von dem Börsengang und warte auch schon länger drauf. Und natürlich hat Corona hier seine Spuren hinterlassen, aber insgesamt ist Airbnb natürlich ein Konzept, was einfach auch von der Marge her natürlich super ist. Ne? Du musst ja nichts außer diese Plattform darbieten und verdienst ja im Prinzip bei jeder Vermietung. Und ich reise jetzt selber über Airbnb in die Unterkunft am Wochenende und ich sag mal, das ist halt einfach gemacht, es ist immer noch super Service und ja klar, es ist natürlich insofern für den Anleger einfach auch perfekt, dass gerade diese Corona-Krise kommt, also im Hinblick auf Airbnb-Bewertung, denn bei 17 Milliarden ist natürlich deutlich, deutlich geringer dann bewertet als diese 30 Milliarden und vielleicht kann man hier sogar relativ fair reingehen, deswegen schaue ich mir auf jeden Fall das IPO an, schaue auch, wie sich die Aktie sich am ersten Tag entwickelt. Und im Zweifel bin ich direkt mit drin, ja.
Ah, es wird spannend. Dann kannst du ja nächste Woche mal berichten, wie deine Airbnb-Erfahrung doch jetzt war, nach oder während Corona.
Das war dann meine zweite sogar, weil ich war ja schon mal in Stuttgart.
Ach so.
Für Airbnb auch sehr schön, hat super geklappt. Tolle größere Wohnung war das. Wirklich, wirklich sexy. Das kann man so sagen. Hat Spaß gemacht. Und was natürlich ein IPO ausmacht, sind natürlich auch ordentliche Unternehmen, die in Zukunft an die Börse gehen. Und das ist nicht nur Airbnb, sondern auch Ant Financial. Und davon hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor einigen Wochen gesprochen. Und das wurde jetzt alles ein bisschen konkreter, denn man möchte jetzt schon im Herbst an die Börse kommen. Und wer von Ant Financial noch nichts gehört hat, das ist einfach eine 100%ige Tochterfirma von Alibaba. Und sie sind halt das größte Fintech der Welt. Und sie sollen tatsächlich 30 Milliarden Dollar Bewertung mitbringen.
Das wäre also das größte IPO der Welt und das sogar noch vor Saudi Aramco, die ja 26 Milliarden Börsenwert mitgebracht hatten zum IPO. Alibaba würde dann nur 10% der Anteile an die Börse bringen, also eigentlich auch nichts, wenn man so möchte. Die bleiben also immer noch 90% die Mutter aller Dinge. Und die Marktkapitalisierung insgesamt von Ant Financial ist mit 200 Milliarden Dollar natürlich jetzt schon ein wahnsinnig hohes bewertetes Unternehmen. Gelistet soll das Ganze dann an der Hongkonger Stock Exchange und an der Star Board, das Index in Shanghai. Das ist so ähnlich wie die Nasdaq, nur eben in Shanghai. In USA soll das ja nicht stattfinden. Es wird wahrscheinlich auch aufgrund dieser Handelsstreitigkeiten gerade der Fall sein. Sonst hätte man dann wahrscheinlich Ant Financial ja an die New York Stock Exchange gebracht oder zumindest an die Nasdaq dann. Ne? Und Philipp, wirst du zeichnen?
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Ich finde es doch ziemlich interessant, auch im Punkto Diversifikation. Ich bin ja in Visa investiert. Vielleicht nochmal genauer das Geschäftsmodell angucken. Aber vielleicht spielt man das ganze Thema auch über Alibaba.
Ja.
Das könnte ich mir auch natürlich vorstellen. Alibaba ist ja im Vergleich zu Amazon echt spottbillig bewertet, muss man ja auch wirklich sagen. Aber doch, wie ist es denn bei dir? Wirst du hier einsteigen?
Nein, ich bin tatsächlich investiert, weil ich eben in Alibaba investiert bin und würde mir das dann natürlich nicht als doppelte Aufhalsung machen. Aber um es mal bildlich zu sprechen, was macht Ant Financial? Natürlich alles an Finanzdienstleistungen, an Fintech, natürlich auch Apps, die eben für Fintech zählen. Und ich sag mal, das bekannteste ist halt Alipay. Ne? Das sind im Prinzip die hundertprozentige Tochter dann wiederum von Ant Financial. Und so hat man nochmal ein Bild zu dem Unternehmen. Außerdem gibt es noch einen weiteren Börsengang, nämlich der Tesla-Konkurrent XPeng, wenn ich das richtig ausspreche.
Hab ich noch nie gehört.
XPeng Motors ist auch eher klein, aber die kommen jetzt sogar in den USA an die Börse. Und das trotz der Handelsstreitigkeiten. Und im Gegensatz zu Ant Financial wollen die aber nur 100 Millionen US-Dollar einnehmen. Also nur, muss man jetzt schon wieder mit Anführungsstrichen setzen, ist natürlich immer noch viel, viel Geld.
Ja.
Aber XPeng soll wohl auch so, ja, schon recht weit sein in der Entwicklung eines Elektrofahrzeugs, was wirklich sehr effizient ist.
Also mehr als Nikola.
Wahrscheinlich.
Apropos, die letzten Jahre gab es ja auch zwei sehr bekannte Börsengänge von den Fahrdienstleistern Uber und Lyft und diese haben eine Schlappe vor Gericht erlitten. Ein Richter in Kalifornien hat entschieden, dass Fahrer, welche Uber und Lyft nutzen, also die Plattform, Mitarbeiter sind und keine Freelancer, will ich jetzt mal sagen. Und Uber und Lyft hoffen aber jetzt, dass die Kalifornier dürfen nämlich abstimmen bei der US-Präsidentschaftswahl, ob es dort eine Ausnahme geben wird, sodass Uber- und Lyft-Fahrer weiterhin selbstständig sein können, weil die meisten wollen auch lieber selbstständig sein. Nachteil wäre natürlich, wenn es diese Ausnahmegenehmigung nicht gibt, dass die Preise für Uber- und Lyft-Fahrten deutlich teurer werden, weil man natürlich jetzt auch Sozialversicherungen dann zurücklegen muss. Ich würde es schade finden, man sieht aber ja auch, ja, in Deutschland ist ja die Taxilobby enorm gegen Uber auf dem Vormarsch, sie versuchen da alles zu blockieren. Ich selber würde auch Uber fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das hier bei uns in Leipzig möglich wäre. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, genau. Wenn das möglich wäre, würde ich es auch machen. Wir haben ja hier andere Alternativen, die durchaus auch okay sind. Von der Deutschen Bahn gesponsert. Ganz komisch. Naja, auf jeden Fall finde ich es natürlich bedenklich auf der einen Seite. Denn es ist ein bisschen wie in Deutschland. Hier werden ja auch viele Selbstständige mit Scheinselbstständigkeit immer wieder belästigt, ob die eben das wollen oder nicht. Und dass man doch sicher ist mit den Sozialsystemen. Und dann sage ich mir als Selbstständiger immer im Moment, ich suche mir doch meine Kunden immer noch selber aus. Und das ist hier ein bisschen so der Knackpunkt, denn wenn ich Fahrer für Uber bin, dann kann ich mir ja nicht aussuchen, also wahrscheinlich nicht aussuchen, auch für Lyft fahren zu dürfen. Weil ich habe ja irgendwie das Schild von Uber dran und
musst du immer wechseln.
Da ist halt diese, das ist halt diese Selbstständigkeit schon so eine Sache, wo ich sage so, okay, ich kann hier am ehesten verstehen, ne, warum man hier regulieren möchte. Ist schwierig.
Bleibt spannend, weil damit könnte ein ganzes Geschäftsmodell kaputt gehen. Auch Disruption würde somit verhindert werden, Entwicklung in einer Branche. Und dann müssen wir halt weiter mit schlecht gelaunten Taxifahrern weiterfahren, die einem immer nur die Ohren voll heulen, wie schlimm doch alles ist.
Ja, es sind ja nicht alle so.
Philipp, nein,
sind
das ja nicht. Alle so. Ich habe auch meinen Lieblingstaxifahrer, der ist super, aber teilweise Taxifahrer, mein Gott. Und alle schimpfen sie auf Uber. Und wenn man dann zum Beispiel mal in Berlin mit einem Uber-Fahrer fährt und fragt, hey, wie ist es denn? Die sind total begeistert.
Ja.
Also es ist immer zwei Seiten, eine Meinung. Wie wir es auch gerade gesagt haben, nicht alle Taxifahrer sind schlimm. Die meisten sind echt ehrlich schaffende Menschen. Und klar, die haben auch Angst natürlich davor, disruptiert zu werden. Aber du musst auch mit der Zeit gehen. Und ich glaube, das hat jede Branche. Und jede Branche wird das auch bekommen. In der einen Branche disruptiert das Internet, in der anderen Branche sind es Dienstleistungen, die da reinpreschen. Also ich glaube, das bietet Chancen und Risiko natürlich auch.
Genau. Wenn man sich wettbewerbsfähig macht, könnte man ja dort auch einfach wieder mithalten und sagen, genau. Okay, Uber, wir bieten euch einfach hier die faire Chance. Uber und Lyft übrigens sind deutlich abgestürzt an der Börse, also nach der Nachricht, denn das ist natürlich ein ganz schlechtes Signal für
vielleicht
die beiden.
Hat es aber auch dann was Positives, wenn man sich vielleicht auch darauf einigt, dass zum Beispiel der Uber-Fahrer dann auch für Lyft fahren kann.
Ja, eben.
Und auch umgedreht. Also das wäre natürlich auch schön, auch zum Beispiel. Aber ich kenne es zum Beispiel auch hier. Wir haben MyTaxi, oder heißt ja jetzt, glaube ich, FreeNow.
Ja.
Da dürfen auch sehr, sehr viele Taxifahrer, dürfen das nicht nutzen, obwohl sie selbstständig sind, aber sie sind an einer Vermittlung angeschlossen. Und diese Vermittlung verbietet es, dass man zusätzlich noch FreeNow nutzt, weil die Angst haben, dass sie ihre Fahrten nicht mehr vermittelt bekommen.
Ja.
Oder dass du lieber die App nutzt, anstatt bei der Taxizentrale anzurufen.
Und dann,
ist das fair?
Ja, eben. Und also, dann wundern, dass man aufs Clever Shuttle umsteigt.
Ganz
das
genau,
ist halt
zum Beispiel.
Tatsächlich
aber auch
so der
das
Fall.
Wird ja schon wieder in einigen Städten verboten.
Ja.
Ich persönlich, ich weiß nicht, was ich immer davon halten soll. Das ist immer, man engt die Leute ein und man lässt auch einem selbstständigen Taxifahrer so keine freie Wahl, wenn du sagst, hey, du kannst natürlich, die zahlen ja eine Gebühr. Also die zahlen eine Gebühr dafür, dass sie Taxifahrten vermittelt bekommen und dann dürfen sie aber keinen anderen Taxifahrtvermittler nutzen. Sind die dann nicht auch Angestellte?
Ja, das wäre die gute Frage, ne?
Oder, genau.
Vielleicht kann sie ja mal einen Taxifahrer berichten.
Ja, das wäre natürlich super.
Wie das denn eigentlich aufgebaut ist.
Genau.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist Bayer und Temasek. Was ist Temasek? Temasek ist der Staatsfonds von Singapur und sie gründen zusammen ein Unternehmen für den Bereich Vertical Farming. Letzte Woche hatten wir das Thema noch im Podcast und diese Woche ist es schon mein Top der Woche, weil der Staat Singapur will unabhängiger von seinem Importen von Nahrungsmitteln werden und man will bis 2030 mit Bayer zusammen 30% der aktuellen Importe erfarmen. Ich finde das persönlich sehr, sehr viel, aber finde es auch wirklich schön und toll, weil hier sieht man natürlich, man geht innovative Wege und Bayer und Temasek wollen hier eine schnell wachsende Nische erschließen und besetzen. Und warum hat sich Temasek Bayer ausgewählt? Was viele vielleicht gar nicht wissen, Temasek ist mit 4% aller Anteile von Bayer größter Bayer Einzelaktionär. Wusstest du das?
Nein, tatsächlich nicht.
Ja, also sie sind wirklich groß beteiligt und ich denke, man kann hier wirklich so Bayer mit seinem Saatgutgeschäft, das kann hier doch eine sehr, sehr interessante Kooperation werden. Was denkst du denn?
Ja, es macht mich erstmal traurig in erster Linie, dass selbst Singapur einen Staatsfonds hat.
Ach so,
und
ich
wir
dachte,
nicht.
Weil Glyphosat verwendet wird.
Nein, also das ist ja eigentlich schon traurig, dass wir das einfach nicht haben. Aber gut, wie immer das gleiche Spiel. Ich finde es super, weil wäre auch mal interessant, wie die Eigentumsverhältnisse sind für das Unternehmen, ob die eben hier Bayer und Temasek 50-50 haben.
Ich glaube 50-50 und es wird auch eine eigenständige Firma sein. Also man ist nicht mehr direkt beteiligt, man hat Geld, also man hat eine Minderheitsbeteiligung oder eine stille Beteiligung, aber es ist nicht, dass man da groß also dort wirklich groß was mitbestimmen wird.
Aber man profitiert ja davon.
Man wird davon profitieren, aber man möchte natürlich auch diesen Markt offen halten für Wettbewerber für mögliche Kooperationen.
Ja, vorbildlich, ne, oder?
Super, toll.
Kann man nicht meckern. Ja, mein Top der Woche ist eher so der Lucky Winner in diesem Moment, denn es geht um Freenet und Freenet, ja, von denen haben wir eigentlich im Podcast noch nie was gehört, ja, die laufen ja immer ein bisschen unter dem Radar und wenn man über Freenet was gehört hat, dann war es eine riesen Dividende, die ausgeschüttet haben.
Die immer sicher ist.
Und ja, bei Freenet lief es jetzt ja nicht ganz so gut auch. Klar, die Läden waren geschlossen zu Corona-Zeiten und der US-Kabelkonzern Liberty Global möchte Sunrise Communications kaufen. Und da sagt man sich jetzt so, hä, was hat das denn mit Freenet auf sich? Ja, Freenet hält eben 24,4% der Sunrise-Anteile und gibt diese direkt zum Verkauf frei. Also die haben quasi die Info bekommen und haben auch sofort gesagt, das machen wir. Gutes Geschäft, ja. Da sind wir mit dabei.
Sunrise. Und wieder weiter Dividende erhöhen, genau. Ausschütten, 400% Dividende.
Ja, du lachst, wir kommen gleich nochmal drauf. Oh nein. Sunrise ist ein Mobilfunkanbieter in der Schweiz, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Ich bin ehrlich, ich habe es auch nicht gewusst gehabt vorher. Und vorher hatte man immer mal gemunkelt, eine Fusion zwischen Freenet und eben Sunrise zu generieren, dass man hier einfach einen größeren Player schafft. Das ist aber eben jetzt nicht passiert. 6,3 Milliarden Euro legt Liberty Global auf den Tisch für Sunrise, inklusive Schulden. Und das in bar, soweit ich das jetzt rausgelesen hatte. Für Freenet heißt das 1,13 Milliarden Euro. Ja, wunderbar, ne? Was macht man denn mit dem ganzen Geld? Und zwar 800 Millionen gehen erstmal in den Schuldenabbau.
Klasse.
Genau, man hat also schon vorher viele Schulden abgebaut jetzt zuletzt und jetzt gehen weitere 800 Millionen Euro in den Schuldenabbau und das ist natürlich erstmal ein guter Schritt in erster Linie, um sich, ich sag mal, gesund zu stoßen. Und laut Analysten könnte es sein, dass es tatsächlich für den Rest Aktienrückkäufe gibt, wäre ja dann auch wieder so eine optische Schönung.
Ja.
Und oder eine Sonderdividende.
Oder beides.
Oder einfach beides.
Oder es werden neue Schulden aufgenommen, um Sonderdividenden zu bezahlen.
Ja, also wer weiß, Freenet, da muss man ja dazu sagen, sie sind nicht mit im 5G-Bieterkampf gewesen. Das heißt, sie werden wieder.
Was machen die genau?
Freenet, ja, gute Frage. Tatsächlich, wenn du im Mediamarkt oder im Saturn bist zum Beispiel und dort mal langläufst und in der Handyabteilung bist, siehst du ganz große Schilder, Mobilcom, Debitel.
Stimmt,
ja. Die gehören ganz groß dazu. Dazu zählen dann noch weitere Tochtergesellschaften.
Okay.
Ein, doch nicht ganz unrelevanter Teil von der Economy gehört mit zu Freenet tatsächlich. Also die haben ein Aktienpaket erworben vor ein paar Jahren, glaube ich.
Okay.
Und ansonsten natürlich Freenet TV. Mhm. Ist ja auch für manche noch ein Begriff. Aber wie gesagt, das sind eher so kleinere Firmen. So richtig überzeugend finde ich das Geschäftsmodell nicht. Aber sie haben einfach Glück, dass hier zur richtigen Zeit, also nach Corona, Liberty Global kommt und sagt, wir möchten den Anteil von Sunrise.
Aber da frage ich mich ja wieder, du hast es gerade angesprochen, Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Jetzt kommt ein Unternehmen, zahlt einen Aufschlag, zahlt jemanden aus. Wenn du 25% aller Anteile hast, wirst du ja schon dabei was gedacht haben. Und jetzt kommt ein Unternehmen, will alles haben, weil es ist einfach schöner. Und jetzt sagst du, natürlich nehme ich das, weil du erstmal davon über 50% nimmst, um irgendwelche Schulden, Altlasten loszuwerden. Schade.
Ja.
Schade. Also ich glaube, das ist wirklich wieder so ein Weg. Ja, da man muss es wahrscheinlich eher machen, als dass es sinnhaft ist.
Mir kommt so vor, als würde man das dankend annehmen. Also
ja
wir haben hier diese Beteiligung und die ist bestimmt auch nicht schlecht auf langfristige Sicht, aber jetzt durch Corona, da haben wir eh nicht die besten Zahlen. Was? Ein Deal? Ja, wunderbar. Das nehmen wir doch gleich mit. Da können wir doch direkt wieder ein bisschen unsere Schulden tilgen.
Ja. Nee. Naja, apropos Schulden tilgen, mein Flop der Woche ist TUI. Sie erhalten aber nicht wirklich TUI, sondern eher der Staat, weil TUI hat ja einmal 1,8 Milliarden Euro schon erhalten, jetzt erhalten sie nochmal 1,05 Milliarden Euro und der Staat wird TUI wahrscheinlich also nicht pleite gehen lassen und ganz ehrlich, es ist genau wieder dieses konzeptionslose Arbeiten, was der Staat hier macht. Er verteilt die Gelder mit der Gießkanne und gießt aber nur die Blumen, die er gießen will.
Ja, die welken.
Genau. Und das ist etwas, also ganz ehrlich. Ich habe aber ein tolles Modell gehört die Woche bei Dr. Daniel Stelter im Podcast.
Er hat gesagt,
warum nicht einfach jetzt mal, damit alle profitieren, damit man auch solche Unternehmen retten könnte, die Staatsverschuldung, wir sind ja aktuell so bei knapp 60%, hochtreiben auf über 100, so wären wir im europäischen Schnitt. Und jeder Bürger kriegt 25.000 Euro. Jetzt denkt sich jeder, wow, 25.000 Euro konsumieren, Freenet TV, ich brauche es. Aber nein, es würde davon, oder dafür würde man würde es einsetzen, dafür einen Staatsfonds zu gründen. Und so könnte man wirklich Altersvorsorge für die Leute betreiben und auch Unternehmen retten. Und der Staat, weil wir Bürger werden ja dann auch beteiligt. Ich glaube, wir würden dann auch viel mehr darauf achten, was passiert wirklich mit dem Geld. Also
was an diesem Vorschlag auch noch sehr, sehr
charmant,
Steuern spart, weil ja immer noch ein Drittel der ganzen Rentenaufkommnisse müssen ja steuerfinanziert werden. Ja. Und so könnte man ja dann gleich wieder Gelder freimachen, um dann vielleicht auch diesen Fonds vielleicht weiter aufzustocken. Vielleicht
bräuchte man dann auch die Grundrente nicht.
Ja, Gott sei Dank, ne, macht das auch gleich wieder dicht.
Aber naja, ich weiß nicht, vielleicht hört natürlich, aber wir haben ja schon mitbekommen, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht an Podcasts für Altersvorsorge wirklich interessiert.
Ja.
Also machen wir schnell weiter.
Genau.
Was ist denn dein Flop der Woche?
Bei mir ist es auch ein staatliches Institut und zwar nicht in Deutschland, sondern Donald Trump. Ja, gut, jetzt würde einer sagen, das ist ja eigentlich jede Woche ein Flop. Aber in dem Falle ist es tatsächlich ein richtig großer Flop, denn in seiner Wut, in seinem Aktionismus hat er jetzt ja dann doch auch WeChat ja eine reingedrückt, dass man sagt, jetzt dürfen amerikanische Firmen nicht mehr mit WeChat zusammenarbeiten. Das Ding ist, WeChat ist ja die Tochter von Tencent und WeChat, wer in den USA nutzt denn WeChat, Philipp? Sagen wir mal, wie viele werden das sein? Das
ist, ich glaube, es sind knapp 6 Millionen Menschen.
Ja, 6 Millionen Menschen gehört. Und das mal jetzt vergleichen mit WhatsApp nutzen oder auf Facebook. Ja. Naja, es ist also, im Prinzip trifft es hier tatsächlich niemand Geringeren als die eigene Wirtschaft. Denn man muss ja sagen, wenn WeChat nicht mehr auf den iPhones laufen darf, wer kauft denn dann noch in Asien die iPhones? Na, also hier schießt man ein großes, großes Eigentor oder ein sehr, sehr effektives Eigentor. Und außerdem, nicht nur die iPhone-Verkäufe hängen da dran, sondern Tencent ist ja eine Holding mit vielen Investitionen auch in der USA. Wir haben schon 5% an Tesla halten sie.
Genau.
Einen großen Teil an Ubisoft, na gut, das ist ein Europäer, aber auch Activision Blizzard, Epic Games und so weiter und so fort. Und diese ganzen Investitionen, na gut, die kann man ja auch einfach rausziehen. Ne? Da entsteht ja für Tencent kein Schaden. Und insofern, ist es schon ein bisschen schwierig, was der Herr Trump da gemacht hat, weil er sich eben auch hier selbst schädigen möchte. Laut Markus Koch, das fand ich sehr spannend, sind die Töchter in der USA von Tencent 24 Milliarden Dollar wert.
Ja.
Das klingt erstmal viel.
Sehr viel.
Für den deutschen Markt heißt das, du bist ein DAX-Kandidat. Aber für Tencent ist es ja eigentlich nichts, weil die sind ja deutlich mehr wert. Das entspricht also noch nicht mal 5% von Tencent. Und hier sieht man wieder der Wahlkampf geprägt vom Aktionismus. Und ich glaube, der sollte das ganz schnell zurücknehmen, vor allem, weil er auch nicht ganz klar gemacht hat, ob die Zusammenarbeit mit WeChat jetzt verboten sein soll oder mit Tencent.
Ah.
Also es ist wieder so richtig schwammig formuliert. Keiner weiß, was er machen soll. Alle rennen durch die Gegend. Schwierig.
Also er ist einfach eine schillernde Persönlichkeit. Vielleicht sind wir bald von ihm befreit. Ich weiß nicht, was denkst du denn? Wird er wiedergewählt? Ja oder nein?
Ja, das ist schwierig.
Willst du jetzt eine Prognose abgeben?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil hier hängt es ja doch stark davon ab, welche Wahlgeschenke noch kommen. Jetzt hat man ja gesagt, noch weitere $400 pro Person, glaube ich, für jeden Arbeitslos je Woche. Und das ist natürlich ein Geschenk, das sich USA gar nicht leisten kann eigentlich, aber wird natürlich durchgezogen. Im Zweifel per Dekret, wie wir gesehen haben. Schwierig.
Also
ich
glaube, er misst sich ja immer sehr, sehr gern am Aktienmarkt. Und ich glaube, wenn der Markt so bleibt und nicht in den Keller fällt, wird er auch wiedergewählt.
Ja.
Du hast es gerade angesprochen. Man wäre mit 24 Milliarden Dollar schon ein DAX-Kandidat in Deutschland. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon mitbekommen. Delivery Hero wird DAX-Kandidat. Ich persönlich bin doch sehr überrascht, weil ich dachte eigentlich, es wird Symrise werden.
Ja.
Aber vielleicht werden die es als nächstes, wenn wir den ersten Autobauer dann irgendwann mal verabschieden. Aber spannende Geschichte. Wir kriegen einen Hauch, wie schon im Podcast erwähnt, einen Hauch von Nasdaq jetzt im DAX. Wie findest du das?
Ja, super. Ich finde es klasse, weil wir haben hier tatsächlich ein zukunftsfähiges Modell, ein Tech-Unternehmen im DAX. Nach Wirecard auch endlich mal wieder ein seriöses.
Also wir tauschen ein Tech-Unternehmen, was keine Gewinne gemacht hat,
gegen
ein Tech-Unternehmen, was keine Gewinne gemacht hat.
Jawohl. Aber vielleicht eine saubere Buchführung hat, oder zumindest im Rahmen der Legalität. Und man muss ja sagen, wenn als nächstes einer rausfällt, dann ist es Covestro. Covestro ist mit 6 Milliarden Dollar oder ein bisschen mehr jetzt, 7 oder 8, jetzt auch kein großes Schwergewicht und Symrise ist, glaube ich, drüber.
Oh ja, also Symrise würde mir doch sehr gut gefallen.
Stimmt, aber Symrise hat ein Problem, die
Was
sind
denn?
Nicht so oft gehandelt. Also das Handelsvolumen am Tag ist bei Symrise deutlich geringer als bei Delivery Hero und deswegen kommt Delivery Hero.
Na gut. Bevor es jetzt weitergeht mit dem Thema der Woche, wird dir die aktuelle Folge von unserem Aktienpodcast präsentiert von Modern Value Investing kostenlos, aber nicht umsonst. Wir sagen einmal Danke an alle, die uns doch so zahlreich unterstützen, auch weiterempfehlen. Und wenn ich mir was wünschen darf, wenn du ein iPhone hast, eine positive Bewertung bei iTunes würde uns helfen. Link dazu findest du in den Shownotes. Marcel, willst du auch noch was sagen?
Ja, also das will ich auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Und wenn du ein Apple hast, das fällt mir direkt ein, Apple möchte ja bald die 12er-Modelle vorstellen.
Ja.
Und Philipp, ich habe die leise Ahnung.
Was denn?
Dass das ein richtiger Erfolg wird.
Warum?
Ein richtig guter Erfolg wird. Es werden wahrscheinlich 4 Modelle.
Ja.
Und eben auch vom ganz kleinen Modell bis zu einem etwas größeren Modell, wie jetzt schon die größten sind. Das wird, denke ich, so viele in der Differenzierung wird ja. dieses Produktangebot schon sehr, sehr, sehr spannend, weil viele kaufen werden.
Ich werde mir da als einer davon berichten können, weil ich kenne jemanden, der jedes Jahr ein neues iPhone hat.
Ja.
Ich auch, aber von der Firma. Aber ich habe auch noch einen Kollegen, der ist sofort, sobald das Ding rauskommt, ja, kostet 1.500 Euro Zuzahlung. Mache ich. Bin ich voll dabei.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Gibt Gates eine Chance? Das ist heute das Thema unseres Podcasts. Und Philipp, erzähl uns doch erstmal, wer ist denn eigentlich Bill Gates?
Ja, Bill Gates ist ein Unternehmer, Entwickler, ITler und auch ein Philanthrop, also ein Mensch, der sich für das Gute einsetzt. Er wurde geboren 1955 und hat im Jahr 1975 Microsoft gegründet. 2008 zog er sich von Microsoft zurück, hält aktuell noch ca. 1,2% aller Aktien von Microsoft und er hat ein Vermögen von 97,77 Milliarden US-Dollar. Und da habe ich mir mal überlegt, Mensch, das brechen wir doch mal runter. Wie viel Geld verdient er damit? 6,5 Millionen Euro jeden Tag. 270.548 Euro verdient er in der Stunde, 4.509 Euro in der Minute und 75 Euro in der Sekunde. Ich habe jetzt nicht gefunden, ob brutto oder netto, aber es ist doch sehr, sehr gut. Wusstest du, Bill Gates wäre längst der reichste Mensch der Welt, aber er hat sich dazu entschieden, einfach mal 50 Milliarden US-Dollar von seinem Vermögen zu spenden. Also das ist schon enorm.
Ja.
Und was mich auch überrascht hat, seine Kinder, er hat zwei Stück, werden je nur 10 Millionen Dollar erben. Der Rest geht in seine Stiftung und sein guter, wirklich sehr guter Freund Warren Buffett wird auch einen Großteil seines Vermögens in die Stiftung von Bill Gates geben. Zu dieser Stiftung erzählst du uns ja jetzt ein bisschen was.
Genau, mit seiner Frau gründete er und Melinda Gates, also die Bill und Melinda Gates Foundation. Und das ist die größte private Stiftung mit einem Vermögen von 47 Milliarden US-Dollar. Das ist schon wirklich enorm, wenn man darüber nachdenkt, ja, was man damit auch erreichen kann. Und sie setzen sich eben ein für die Gesundheitsversorgung, vor allen Dingen auch in Afrika und bekämpfen auch die Armut auf der ganzen Welt.
Ja.
Sie investieren in Bildung und IT, natürlich auch in gesundheitlichen Sachen, also sprich Impfstoffe tatsächlich ja auch.
Ja. Ne?
Und man hat natürlich auch den aktuellen Schwerpunkt mit dem Kampf gegen Polio, also die Kinderlähmung und Malaria. Das sind so die zwei Steckenpferde, die
Wahnsinn.
Da mit dabei sind. Und jetzt wird einer sagen, naja, 10 Millionen Dollar gibt es für die Kinder, wenn er dann stirbt. Das ist ja eigentlich erstmal auf dem, ja klar, absolut ist es richtig viel, wird man sich, glaube ich, alle freuen. Aber im Verhältnis zu dem, dass er 100 Milliarden hat fast, ist das ja schon fast nichts mehr. Das ist halt schon echt krass. Und wenn man überlegt, dass er das alles spendet, Philipp.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja, was die Stiftung alles erreichen kann, auch nach dessen Tod und vor allem auch von Warren Buffett, was da nochmal für ein Riesenvermögen mit reinkommt.
Sie haben ja auch viele dieses The Billionaire's Pledge, also sie versuchen ja auch ganz viele Milliardäre zu animieren, einen Großteil ihres Vermögens dann auch nach ihrem Tod zu spenden. Ich finde es wirklich klasse. Ich muss sagen, es gibt auch eine sehr, sehr interessante Doku über ihn bei Netflix. Auf jeden Fall ist die auch sehenswert.
Der Mensch Bill Gates, so heißt diese Dokumentation, da haben wir extra nochmal nachgeschaut. Ja. Ich habe sie ja schon gesehen.
Ich auch.
Ich fand das total spannend, auch in welchen Forschungsgebieten er sonst noch ist, gerade auch in der, im Bereich Kernkraft. Energieversorgung, genau, ja. Kernkraft eben. Und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und wir wollten uns das nicht nehmen lassen, einfach mal in sein Depot zu gucken.
Genau. Ja,
wir haben die PIN erfahren und haben dann auch mal die Depotnummer eingegeben und dann haben wir genau gewusst, was genau. Er denn alles so investiert ist.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Er hat nur 17,35 Milliarden Dollar im Moment aktuell investiert.
Ja.
Ist doch ein bisschen wenig, oder?
Ja, im Vergleich zu den 100 Milliarden?
Ja, er hält 23 Aktien, also Positionen, und hat 7 neue. Und ich finde es ganz interessant, seine Top-Holding ist die von seinem besten Freund, nämlich von Warren Buffett. Er hält 47% seines Depots, sind Aktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar, Berkshire Hathaway, aber er hält nicht die A-Aktien, sondern die B-Aktien.
Ja, naja, klar.
Finde ich doch ziemlich interessant, aber natürlich ist er gleich mit Berkshire zu 50%. Das ist ja sowas wie ein S&P 500 ETF oder ein ETF auf die USA. Da hast du ja alles mit dabei. Du hast ja Versorger dabei.
Logistik.
Du hast natürlich eine Rückversicherer.
Auch das.
Berkshire ist ja der viertgrößte Rückversicherer der Welt.
Eisenbahnen.
Also, ja genau. Also es ist schon unglaublich. Und dazu gibt es noch ein paar Apple, Amazon-Aktien und was weiß ich.
Genau. Finde ich spannend.
Ja,
ist total. Auch absolut solide, dass ich sag mal, das als Grundpfeiler zu nehmen und dass ja Berkshire Hathaway dann in dem Falle eine Art Sonnensystem ist, ne? Eine Sonne dann in dem Falle.
Wer hat dich denn noch so überrascht?
Ja, Waste Management. Ich hätte nicht gedacht, dass 10% seines investierten Vermögens in Waste Management sind. Zeigt aber eben wieder, dass er sehr großen Wert auf Versorger legt.
Ja.
Ne? Waste Management, für alle die, das ist natürlich ein großes Müllabfuhrunternehmen
genau.
in den USA tätig. Und ja, klar, es gibt halt immer mehr Müll und es ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man hier den Müll beseitigen kann.
4,42% des gesamten Unternehmens halten sie.
Das ist schon auch viel, ne?
Das ist schon, da hast du schon ein ziemlich großes Mitspracherecht. Ich persönlich habe das Unternehmen ja auch auf meiner Watchlist.
Ja.
Finde es auch ziemlich interessant. Würde da auch gern zu gegebener Zeit auch mal einsteigen. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, doch, habe ich auch auf der Watchlist.
Ja.
Waste Management ist ja da tatsächlich auch, ich sag mal, ein sehr, sehr solides Investment.
Ja,
lässt
total.
Man einfach liegen. Braucht man nicht drüber nachdenken. Ist also wirklich ein Top.
Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, wir hatten es ja gerade schon gesagt, Berkshire Hathaway, ihm gehören ja auch ziemlich viele Eisenbahnen in der USA und er hat aber auch noch die Canadian National Railway im Depot mit einem Depotanteil von 7,66%. Insgesamt gehören ihm 2,41% aller Aktien, die es auf dem Markt gibt. Und auch hier hat er natürlich nochmal Bahnschienennetz sich selber nochmal ins Depot gelegt. Auch wieder Transport, um das vielleicht auch alles sicherzustellen, um da vielleicht auch in Zukunftsfelder zu investieren und da vielleicht auch Technologien mit verbessern zu können. Also finde ich doch sehr, sehr spannend.
Fehlt ja nur noch Union Pacific, dann hätte er quasi das ganze Bahnnetz
der USA. Ja.
Da fehlt ja nicht mehr viel. Vielleicht hat er als Kind gesagt, so, boah, hier Eisenbahn, das spiele ich gerne.
Ja,
war vielleicht auch genau die Zeit.
Werden, ja.
Und jetzt gehört halt, genau. Und jetzt gehört halt letzten Endes das ganze Schienennetz nahezu mitunter dem Bill Gates.
Ja.
Was ich auch gut finde, und das ist auch ein Versorger im weiteren Sinne, und zwar um Lebensmittelversorgung, das ist Walmart.
Ja, auch ziemlich interessant.
Auch eine Aktie, die ja durchaus lange jetzt angestiegen ist, auch nach wie vor nahe des Allzeithochs hausiert. Und ja, das ist die viertgrößte Position von ihm. Und auch das finde ich sehr, sehr spannend, denn ist auch ein riesen Dividendenwert. Also was wird er für Dividenden bekommen, wenn 7,6% seines Depots für Walmart da sind?
Ja. Weiter geht es dann auch, und das hat mich doch ein bisschen überrascht, Caterpillar. Ziemlich interessant, also wir wissen selber, Baumaschinen um Sachen, große Sachen sind immer die gelben, sind so ein sehr modernes, schönes Gelb, ein warmes Gelb und steht immer Cat drauf. Also es geht nicht um die Katze, sondern es geht um Caterpillar. Und auch hier 7,53% seines Depots und insgesamt 2,08% aller Aktien gehören ihm. Und da hat er auch in den letzten 3 Monaten ordentlich Rendite mitgemacht. 36,76%, das ist sogar mit einer seiner Top-Werte im Depot, finde ich doch ziemlich interessant. Aber es sieht natürlich, man sieht, er setzt sich auch dafür ein, Bergbau, also das ist schon...
Ja, alles, was mit Bau zu tun hat, ne?
Jede Baumaschine. Bau, Versorgung, dann natürlich auch Versicherungen mit der Berkshire Hathaway. Also ich finde, das Depot bis jetzt ist doch schön diversifiziert, oder?
Ja, das zum einen, natürlich auch mit den wichtigsten Grundversorgern,
die
ja irgendwie zu jeder Wirtschaft mit dazugehören. Und ich glaube, hiermit kann er ganz gut schlafen bisher.
Also ich finde es toll, er macht sich doch schöne Gedanken mit dabei. Ja. Man hat auch nicht wirklich große Überschneidungen. Also gut, jetzt Berkshire Hathaway, die machen ja so ein Alm, aber sie sind ja primär, ist ja Berkshire Hathaway trotzdem ein Versicherer. Das darf man nicht vergessen. Sie sind ja kein Apple-Großaktionär. Also na klar sind sie Apple-Großaktionär, aber das ist nicht ihr Hauptgeschäftsanteil, ist auch nicht Coca-Cola-Aktien zu haben.
Nein, das stimmt.
Und Versicherung ist doch so, also wir haben jetzt einen Versicherer, wir haben einen Müllentsorger, wir haben einen, der Transport sicherstellt.
Und wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen unsere Position überdenken, weil wir haben ja American Tower, den Konkurrenten von dem, was Bill Gates hier investiert hat, und zwar Crown Castle International.
Richtig.
Und das ist ja ebenfalls eine REIT, so wie eben auch American Tower. Und die haben ganz viele Sendemasten. Ne? Also
genau,
die profitieren
40.000.
davon, dass man TV, Funk, eben auch 5G, beziehungsweise jetzt noch LTE, dort quasi versorgt auf der ganzen Welt oder in dem Falle dann ja auch in Amerika. Und hier hat er auch eine große Position, 4,4% seines Depots macht das aus, also auch wirklich signifikant.
Er ist ein Dividendenjäger,
machen wir uns nichts
vor. Dividendenstrategie ist wahrscheinlich genau seins.
Gibt's richtig Rendite.
Das ist auch ein spannendes Unternehmen, worauf ich immer warte, endlich mal einsteigen zu können, ist Ecolab. Und sie machen ja so Wasseraufbereitung und Chemikalien für Hygiene, Desinfektion, also es geht um Sauberkeit.
Schon Medizintechnik auch, ne?
Ja, eher die Flüssigkeiten.
Okay.
Und ich muss sagen, ich hätte auch gern etwas mehr Sauberkeit in meinem Depot. Und da brauche ich natürlich auch saubere Flüssigkeiten. Und auch hier 3,92% seines Depots sind Ecolab-Aktien, sind insgesamt 1,51% aller Ecolab-Aktien hat er im Depot. Aber das passt natürlich auch, wenn man die Dokumentation sieht über ihn. Er setzt sich auch sehr dafür ein, sauberes Trinkwasser in die Welt zu bringen. Und ich glaube, er kauft sich hier wirklich ein Unternehmen ein, die auch hier seiner Stiftung wirklich was bringen und die ihn dann auch weiterbringen, oder? Was denkst du?
Auch, wo er völlig überzeugt ist von der Nummer, ne? Also ja. Ich glaube, der ist da wirklich überzeugt davon, dass genau auch diese ganzen Bereiche den Menschen weiterbringen.
Ja.
Also nicht nur ein Land, sondern auch, ich sag mal, weltweit. Und ja. Das nächste ist ja auch gleich, die nächsten zwei, wenn ich darf, UPS und FedEx.
Das überrascht mich doch jetzt schon.
Ja, ist aber auch wieder ein Versorger. Ja, wir haben
brauchst
jetzt hier
du?
Den Onlinehandel und so, die ganzen Paketzusteller, ja. Die sind ja weiter in den USA tätig und sehr, sehr groß sogar. Und deswegen sind hier 2,44 beziehungsweise respektive 2,11% seines Depots in eben solche Werte drin wie FedEx und UPS.
Genau, jetzt finde ich auch ganz spannend, er hat im letzten Quartal 7 neue Aktien gekauft und vielleicht hat er immer so ein bisschen auf dich gehört, er ist ja richtig auf Tech umgeschwenkt.
Ja.
Willst du uns mal sagen, wen er denn doch so alles mitgebracht hat?
Ja, spät, aber besser als nie ist er jetzt endlich bei Apple drin.
Ja.
Jetzt nicht doppelt, weil ja auch Berkshire Hathaway einen großen Anteil an Apple mittlerweile hält, aber eben auch er ist jetzt nochmal einzeln mit, naja, ich sag mal 0,73 seines Depots, Prozent seines Depots investiert. Auch Amazon hat das sich jetzt zugelegt, auch natürlich nicht ganz billig eingekauft. Und was ich total faszinierend fand, ist, dass er auch Alibaba gekauft hat.
Das stimmt.
Das ist für mich eigentlich so eine Art, ich sag, Vertrauensbeweis in auch die chinesischen Unternehmen.
Ja. Auf jeden Fall. Alphabet ist auch mit dabei. Und was ich ziemlich interessant finde, wenn man sich das jetzt mal anguckt, seit seinem Einstieg bei Apple Plus 45,42%, seit seinem Einstieg bei Alibaba. Baba ist auch 27% nach oben gegangen, Amazon 34%. Also ich finde sein Depot, ich finde das schon faszinierend. Ich finde es sehr, sehr US-lastig. Also das einzige nicht-amerikanische Unternehmen scheint hier bis jetzt auch die Gruppo Televisia aus Italien und natürlich auch Alibaba zu sein. Aber den Rest scheint er doch wirklich viel in der USA zu investieren. Klar, ein großer Klumpen Berkshire Hathaway im Depot. Ja. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Freundschaftsdienst, oder?
Ja, denke ich auch. Die Brücke können wir nochmal schlagen mit Liberty Global. Die haben ja vorhin bei Freenet schon gehört, die Sunrise übernehmen.
Ja.
Die sind ebenfalls im Depot vertreten unter den größeren Positionen. Also auch hier sind die Medienkonzerne noch mit dabei. Das finde ich auch spannend. Und ich möchte nochmal drauf zurückkommen, weil es wirklich für mich als Investor eine gewisse Sicherheit gibt, weil wir ja auch mal das Thema hatten, die chinesischen Aktien.
Ja.
Ne, es ist ja immer das Restrisiko, dass hier die chinesische Regierung, naja, ich sag mal, nicht nur einen Einfluss, sondern ich sag mal auch, ich sag mal, einen signifikanten, eine Gefahr mitbringen, die sie den heimischen Unternehmen geben könnten. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Tencent und Alibaba sind relativ frei von ihren Entscheidungen, trotzdem noch. Natürlich müssten sie dann im Zweifel Daten weitergeben an die Regierung. Aber insgesamt finde ich das schon spannend, dass eben Bill Gates, der ja auch gerade bei der Dokumentation auf Netflix, hat er ja nochmal gezeigt, dass er ja auch mit China zusammenarbeitet. Gerade in diesem Atomrest oder
mit dem Atommüll. Mit dem Reaktor, diesen neuen, der da erfunden
hat. Genau, hat er ja was Neues mit erfunden, was er halt testet und versucht, da Energie sauber zu gewinnen. Und da arbeitet er auch mit China sehr stark zusammen.
Ja.
Deswegen glaube ich, hat er ein Grundvertrauen auch in die chinesische Regierung, dass die nicht komplett frei schießen.
Genau.
Dass die trotzdem relativ, naja, ich sag mal, verhalten.
Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass er setzt sich ja auch groß für die Meinungsfreiheit ein. Und weißt du, welches Unternehmen er auch noch gekauft hat? Twitter.
Ah.
Also da hat er auch eine Position aufgebaut, finde ich auch total spannend. Und ich finde, das, was man so hört von seiner Stiftung, was man auch so sieht in der Netflix-Dokumentation, diese Handschrift zieht sich hier auch voll durch sein Depot. Also er setzt auf die Grundversorgung von Gütern, er setzt auf die Menschheit, auf die Bedürfnisse, was die Menschen brauchen, auch mit der Meinungsfreiheit, dass er dann bei Twitter einsteigt, finde ich, ja, ich finde, es ist ein sehr spannendes Depot, es ist sehr konzentriert, sehr fokussiert, aber wahrscheinlich investiert er auch in das, womit er sich auskennt. Und man darf eins nicht vergessen, 17 Milliarden Dollar. das ist schon eine Hausnummer, in was man da investiert hat, oder?
Ja, das stimmt. Es zeigt halt eine rote Linie, einen roten Faden, den er da mitbringt. Also es ist schon eine Logik dahinter. Ich kann mir auch vorstellen, warum das so US-lastig ist insgesamt, weil natürlich die USA ihm selber ja auch in seinem Lebensweg bewiesen hat, dass man es einfach schaffen kann und dass sie eine Wirtschaftsmacht sind. Ich meine, mit Microsoft hat er so große Erfolge gefeiert und das mit 20 Jahren hat er diese Firma gegründet. Und Microsoft ist jetzt eins der größten Unternehmen der Welt. Er hat es rechtzeitig verlassen, um frischen Wind reinzubringen, hat das Unternehmen also nicht kaputt gefahren. Das sind ja auch irgendwo wichtige Dinge. Das finde ich eben schon sehr, sehr spannend.
Was ich auch ziemlich spannend finde, ist ja eigentlich so, dass er sich auch stark jetzt auch für den Kampf gegen Covid-19 einsetzt. Er ist ja auch an BioNTech, ist ja auch mit beteiligt.
CureVac, meine ich.
Hat er auch noch Geld mit dazu gegeben.
Kommt ja heute an die Börse.
Richtig.
CureVac, also, heute Börsengang, IPO. In New York.
Ja, also es ist, und auch hier wieder, vielleicht sehen wir das auch bald hier noch in seinem Depot, es ist, er glaubt an die Menschheit und ich finde es Wahnsinn, wenn man eigentlich so Leute hört, die dann sagen, ja, man darf Bill Gates, er ist ein Mensch, der die Menschheit eigentlich vernichten will. Ich glaube, sein Depot und so wie er sein Vermögen, also die Fakten, die sprechen eine ganz andere Sprache, auch dass er versucht, in Afrika Polio auszurotten, Kinderlähmung, was ja heutzutage bei uns zum Glück kein Thema mehr ist, dass er das einfach angeht, auch mit seinem privaten Geld. Also er hat ja wirklich Skin in the Game, er nimmt nicht das Geld von anderen, er spendet einfach mal 50 Milliarden von seinem Vermögen. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch das auch so machen würde, wenn er so vermögend wäre.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, in vielen anderen Reichen, sage ich mal auch, es gibt auch schon negative Beispiele, keine Frage. Und ich finde es echt eine Frechheit, wenn man sich dann hinstellt und sagt, hier Bill Gates, ein schlechter Mensch und der nur, was auch immer, die Verschwörungstheoretiker mitbringt. Ja. Man muss halt sagen, wie viele Menschen hat Bill Gates bisher gerettet? Das wird kein anderer großartig vorweisen können, in absoluten Zahlen. Man kann es halt auch nicht ganz nachprüfen natürlich. Und wie viel hat er schon Gutes getan und wie vielen ist er möglich, zumindest aus einer wirklich sehr, sehr schmerzhaften Armut herauszukommen, auf zumindest einen besseren Lebensstandard. Das hat er schon mehr gemacht als so viele Regierungen und deswegen finde ich das eine Frechheit, sich dann so gegen ihn zu äußern.
Was ist dein Highlight hier im Depot?
Tatsächlich, dass er jetzt in die Tech-Werte geht.
Ja.
Weil wie Warren Buffett auch, ich glaube, die saßen so zusammen wie wir manchmal, bei einer Tasse Tee oder Kaffee und sagten dann wahrscheinlich so, Mensch, hier, du, ich weiß nicht, aber das mit dem Apple scheint echt gut zu sein und hast du schon von diesem Alibaba und von diesem Amazon gehört?
Die treffen sich ja regelmäßig, die spielen ja auch Bridge, glaube ich, zusammen.
Ja, und da kann man natürlich auch super parlieren darüber und ich könnte mir vorstellen, dass dann halt wirklich so das Gespräch war, ja gut, die Techies, das sind ja schon interessante.
Also wenn der Marcel da drin ist, da müssen wir da auch rein.
Genau. Nein, aber ich glaube, so ähnlich wird es stattgefunden haben und dann hat der Warren Buffett gesagt, jetzt kaufe ich und jetzt hat sich dann später Bill Gates, der erst skeptischer war wahrscheinlich, weil er jetzt erst reingegangen ist, der hat dann gesagt, Mensch hier, das ist doch etwas, das hat Zukunft und vor allen Dingen ist es auch wieder ein Grundversorger. Ja, genau. Amazon ist ja mittlerweile ein Versorger, kann man ja fast schon sagen, Cloud für die ganze Wirtschaft bis hin natürlich auch zum Handel.
Jetzt retten sie vielleicht auch noch die Malls in der USA.
Genau,
will stimmt. Ja, Amazon, also man will ja vielleicht daraus Fulfillment Center machen, also
macht auch, ja auch dort Sinn.
Arbeitsplätze vielleicht sichern. Es ist ein sehr, sehr spannendes Depot. Ich könnte damit sehr ruhig schlafen, wenn ich es hätte. Ich hätte vielleicht nicht UPS und FedEx im Depot.
Nein.
Aber so als Ergänzung, ja, warum eigentlich nicht? Was ich interessant finde, ist, er hat 10% seiner Berkshire-Anteile hatte veräußert. Aber er hat schöne neue Holdings auch gekauft. Ich finde es auch cool, dass er Waste Management zu 10% auch im Depot hat. Man sieht ja sowas wie Republic Services oder Waste Management eher selten. In Deutschland gibt es das ja auch mit Alba. Ja. Aber das finde ich doch sehr, sehr cool. Wir haben das ganze Thema ja jetzt auch schon umrundet.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einfach mal in die Kommentare schreiben würdet. Wollt ihr mehr Depotvorstellungen von berühmten Persönlichkeiten? Schreibt uns das gerne. Und dann würde ich sagen, Marcel, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Und mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, natürlich, wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.